Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen recht schönen guten Tag, liebe Zuhörer und auch Zuschauer, die wir ja auch in zunehmender Zahl haben. Und wir wollen ja auch versuchen, dieses Angebot zum Sehen noch ein bisschen zu erweitern. Heute die 13. Sendung. Die 13. Sendung, das bedeutet, dass wir seit einem Vierteljahr auf Sendung sind. 13 Sendungen sind nun mal 3 Monate. Wolfgang Back.
Das ist aber doch keine Unglückszahl, oder? Die 13, sondern eher eine Glückszahl.
Also für mich gibt es keine Unglückszahlen. Die sind ja nun, in Frankreich ist es die 17 und in den arabischen Ländern ist es die 8. Also das ist so eine Geschichte, die ganz persönlich ist. Ich kenne keine Unglückszahl. Und eine 13 ist so eine, hört sich doch gut an, 13.
Gehst du auch ins Hotelzimmer mit der 13, wenn es das überhaupt gibt?
Wenn es das gibt, ja, ist mir ziemlich wurscht. Nur im Flugzeug kannst du nicht in der Reihe 13 sitzen.
Die ist ausgespart.
Ja.
So, was machen wir denn heute? Heute haben wir vorbereitet, etwas über Google AdSense mal zu bringen. Google, diese mächtige Datenfirma, muss man sagen, die einem schon ein bisschen Angst einjagen kann, was da so alles so passiert.
Ja, es ist ein Moloch geworden. Mhm. Für mich ist der fast gefährlicher und unübersichtlicher als Microsoft.
Verdient viel Geld und lässt uns auch mitverdienen. Aber wir wissen nicht, wie viel Google verdient. Wir wissen, was wir verdienen an Google.
Ja, wir wissen, was wir bekommen.
Was wir bekommen, was Google bekommt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, es muss weltweit eine unglaubliche Summe sein.
Das ist wohl wahr, ja. Die GETZ, die Gebühreneinzugszentrale, so heißt sie ja wohl richtig, die ist ja immer wieder in den Schlagzeilen, weil ab dem nächsten Jahr 5,52 € pro PC erhoben werden sollen. Wir wollen mal darüber sprechen, was für einen Sinn das macht, was dahinter steckt, warum das eigentlich sein muss. Und wir wollen darüber sprechen, dass es Möglichkeiten gibt, das legal zu umgehen.
Linux ist mal wieder Gesprächsthema und Klaus Knopper hat da was Neues gemacht. Er hat Adriane entwickelt und Adriane ist für Behinderte, für sie geschwächte Menschen, die können sich was vorlesen lassen. Wir haben nachher in der Sendung bekommen sie einen kleinen Vorgeschmack.
Ja, und dann haben wir natürlich wieder Hörerstimmen, die wir auch hier zu Wort kommen lassen wollen und einen kleinen Ausblick auf die nächste Sendung.
Und Ulrich Rode, der mit uns den Computerclub 1 mitgegründet hat, mit dem habe ich in Garmisch ein Gespräch geführt über die alten Zeiten, die 80er Jahre, wie da die Post uns doch gegängelt hat. Denn die jungen Leute, die wollen was wissen über die alten Zeiten.
Gut, dann fangen wir, glaube ich, gleich mal an. Google AdSense. Das ist also ein Dienst, den man bei Google anmelden kann. Und dann bekommt man nach einer Prüfung eine Art Zulassung und bekommt einen Code, den man auf die eigene Webseite einbinden kann. Und dann schaltet Google nach eigenem Ermessen Anzeigen auf meine Webseite. Diese Anzeigen kann ich so in gewissen Rahmen filtern, dass nicht unbedingt, wenn ich zum Beispiel Bäder verkaufe, da der Konkurrent auch direkt auf meiner Seite wirbt. Das geht schon, aber auf der anderen Seite weiß ich nie, was Google selbst macht.
Man kann auch, glaube ich, Zigarettenwerbung verbieten,
ja,
und solche Sachen. Nun hast du eben gesagt, Google nach eigenem Gutdünken, das sind da nicht die Menschen, die das machen, sondern Google schickt Robots aus, die gehen auf die Homepage und zerlegen die Homepage und gucken, was hat der Kerl denn da für Schlüsselwörter. Und da führte es ganz einfach dazu, bei uns auf unserer Seite, nachdem wir das testweise mal gemacht haben, da schrieb ich, dass Jean Pütz 70 Jahre alt wird und dass ich zu dem Geburtstag gehen werde. Und dieses Wort Jean Pütz hat der Roboter herausgefunden und hatte einen Auftrag wohl vorliegen, denn Jean Pütz macht ja auch Produkte, einen Auftrag vorliegen, dass er Werbung schalten soll für die Pütz-Produkte. Und das passte jetzt plötzlich zusammen, Jean Pütz auf der redaktionellen Seite und dann Jean Pütz in der Werbung. Das war ganz, ganz klar, konnte man das sehen. Und irgendwann habe ich einmal reingeschrieben, die Philosophie, die da dahinter steckt, also hatte nichts mit Philosophie zu tun, sondern die Philosophie, die dahinter steckt, sagt man ja öfter. Und am nächsten Tag hatten wir alles Philosophiewerbung drauf. Da konnte man einen Kurs belegen, da konnte man Bücher bei Amazon zum Thema Philosophie kaufen. Das zeigt aber auch die Schwäche von diesen Robots. Die sind also doch noch ein bisschen dumm und können den Kontext noch nicht verstehen, in dem irgendwelche Ausdrücke gebraucht werden.
Genau. Dann gibt es noch etwas, was für mich sehr undurchsichtig ist. Und zwar bekommt man natürlich Geld dafür, dass man Google die Möglichkeit bietet, Werbung auf der eigenen Homepage zu schalten. Aber das wird darüber gemacht, wie Google den Wert der eigenen Homepage, also meiner Homepage, beurteilt. Das hängt also nicht nur damit zusammen, wie viel Zugriffe ich auf meine Seite habe, sondern es kommt auch darauf an, wie viele dieser Zugreifenden jetzt auf Werbung geklickt haben. Wenn ich also was ist, 1 Million Zugriffe habe und nur 3 Leute klicken da drauf, dann ist das meine Seite nichts wert. Wenn ich aber nur 100 Zugriffe habe und alle 100 klicken da drauf, dann ist es viel mehr wert. Das heißt, es ist nicht die absolute Zahl derer, die auf die Werbung klicken, sondern das Verhältnis. Aber so ganz linear ist das auch nicht. Ich habe es mal versucht nachzurechnen, ich komme nicht dahinter.
Ich komme auch nicht dahinter, aber einfach mal, um so ein paar Werte zu sagen. Also unsere stärkste Seite war mal, ich glaube, $40 war die bewertet. Und unsere schwächste Seite, die liegt so bei $3. Das hat also wirklich was damit zu tun, wie sie besucht wird und wer da alles klickt. Und Google erzeugt ein wahnsinniges Datenvolumen. Das muss unheimlich sein, denn Google weiß genau, wie viele Leute auf unserer Seite sind.
Nicht nur wie viel, sondern Google weiß auch, wer da drauf klickt. Denn man darf ja zum Beispiel nicht selbst darauf zu klicken, wäre schön, ich würde den ganzen Tag darauf klicken und würde
von Google Geld bekommen. Automaten bauen.
Ja, sondern da sagt Google, nein, in unserer Geschäftsbestimmung steht, du darfst es nicht und wenn man es tut, wird man abgemahnt von Google. Das heißt, die stellen schon fest, wer darauf zugreift.
Ja.
Die setzen natürlich unheimlich viele Cookies. Ich habe mir das mal angesehen, ist zwar alles kryptisch, aber ohne Cookies funktioniert das nicht.
Ja, ist so ein kleines Taschenbuch, was da nachher im Speicher drin steht. Und dann wird für jeder Besuch, der da gemacht wird auf unserer Seite, wird eine E-Mail oder irgendwas wird geschickt, ein kleines Programm wird geschickt und sagt zu Google, hallo, der ist da, hat das und das die Links angeklickt oder er hat die Werbung angeklickt. Das kann man auseinanderhalten sogar. Mhm. Sodass da also Milliarden an Bytes hin und her geschickt werden. Und nun ist die Frage, du hast eben schon davon gesprochen, dauernd drauf zu klicken. Wenn das andere machen, um eventuell dich zu ärgern oder irgend sowas oder dir was Gutes tun zu wollen, dann merkt Google das und sagt, nee, also 5-mal denselben Knopf, 10-mal denselben Knopf oder sogar, aha, da kommt ja ständig die IP-Adresse. Und selbst wenn die sich ändert, aber sie kommt aus dem gleichen Bereich heraus, denn mit der IP-Adresse kann man ja so ein bisschen lokalisieren, wo sie herkommt. Und wenn plötzlich aus dem Nummernblock ständig die IP kommt, dann sagt Google auch, nein, ist nix, es gibt auch kein Geld dafür.
Hm. Irgendwo ist es natürlich erschreckend. Ich meine, auf der einen Seite finde ich, wenn ich Werbung gezeigt bekomme für das, was ich auch auf meiner Seite bespreche, ist das sicherlich sinnvoller, als wenn das vollkommen am Thema vorbeiginge. Okay, weil die Besucher meiner Seite interessieren sich ja für meine Inhalte und wenn sie zu diesen Inhalten dann auch Produkte angeboten bekommen oder Reisen oder was weiß ich auch immer, ist das sinnvoller, als wenn sie in dieser Richtung vollkommen daneben liegen würden. Wenn ich also etwas über Schmierseife schreiben würde und es wäre eine Reise nach Dubai dabei, würde nicht so ganz passen. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, macht es mir auch irgendwo Angst. Denn das, was Google weiß, das verkauft Google und vermarktet Google. Und damit Profile zu erstellen, wer klickt denn worauf, wer interessiert sich wofür, wer liest denn welche Inhalte, das ist eine Sache, die so undurchsichtig und so massiv und so bedrohend für mich ist. Ich arbeite normalerweise mit ausgeschalteten Cookies, mit ausgeschalteten Java, mit ausgeschalteten JavaScript und sehe diesen ganzen Mist nicht. Und die meisten Sachen kann auch dann keiner so richtig nachvollziehen. Aber ich weiß von anderen Diensten von Google, dass die sehr genau wissen, wer wo wann was getan hat.
Und das natürlich weltweit. Also vielleicht um ein bisschen, weil Sie das wahrscheinlich sonst von anderen Leuten nicht erfahren, was kann man eigentlich damit verdienen? Das ist vielleicht so eine Frage. Also wir haben eine recht gut gehende Seite und wir werden im Monat jetzt, wir haben ja am 18. September, glaube ich, angefangen, wir werden so um die $500 im Monat bekommen. Ist ja auch schon eine ganze Menge, die man dafür bekommt, dass man daneben sitzt und guckt, wer hat denn da alles geklickt jetzt.
Ja, wenn ich mir überlege, was Google verdient, dann werden die wahrscheinlich ein Mehrfaches davon in die eigene Tasche stecken.
Und das weltweit. Man muss das mal hochrechnen. Das ist also eine ganze Menge. Und irgendwann kann Google wahrscheinlich tatsächlich Microsoft kaufen.
Ob das nun wirklich gut wäre, ist eine andere Frage. Kaufen, naja, nächstes Jahr wird ein Jahr werden, da werden viele Dinge teurer, nicht nur die Mehrwertsteuer wird erhöht, auch die Gebühreneinzugszentrale schlägt wieder zu. Hintergrund ist ganz einfach, dass hier die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gesagt haben, wir speisen unser Radio- und Fernsehprogramm, das letztere nur zum Teil und nur in Mickey-Maus-Größe und das Radio auch teilweise in miserabelster Qualität in das Internet ein. So, und da das im Internet ist, keiner hat sie dazu gezwungen, wollen wir dafür Gebühren haben. Das heißt also, man hat sich hier eine Gelddruckmaschine gebastelt. Und diese Gebühren, die werden dann per Verordnung eingezogen, weil ja eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit dem Staat sehr eng verbandelt ist und demzufolge kann man nun auch solche Verordnungen schaffen. Im Moment müssen noch die Ministerpräsidenten, das heißt die Länder, zustimmen. Und wenn diese Länder zugestimmt haben, dann kostet das pro Monat 5,52 Euro. Wofür? Jeder, der jetzt schon Rundfunk- und Fernsehgebühren privat bezahlt, braucht nichts mehr zu bezahlen. Jeder, der nichts bezahlt bisher, muss bezahlen. Übrigens nicht nur für Computer, auch für Mobiltelefone, die UMTS-fähig sind. Denn auch die sind in der Definition fähig, Rundfunk- und Fernsehprogramme zu empfangen, weil sie Internetzugang haben. Übrigens nicht nur die Firmen, Privatfirmen, auch Banken. Ein Geldautomat, wo man Geld abheben kann. Dafür müssen auch diese Gebühren bezahlt werden, weil der am Internet hängt und man theoretisch damit Fernsehen gucken könnte. Ein Fahrkartenautomat am Bahnhof,
jetzt genau. Ein schönes Geschäftsmodell, da, ja. Da Internet zu zeigen. Da.
Ja, genau das gleiche, ja. Fahrkartenautomat. Und viel. Das ist in einem Maße absurd, was man kaum noch übersehen kann, kaum noch beschreiben kann. Nun, wer ist pflichtig zu bezahlen? Normalerweise jeder, der gewerblich arbeitet, tätig ist. Wenn ich also zu Hause als Privatmann meine Gebühren bezahlt habe und ich habe in meinem Büro ein Radio, muss ich extra dafür bezahlen. Ich habe in meinem Auto, auch wenn ich nur teilweise privat fahre, ein Radio, muss ich extra dafür bezahlen. Wenn ich ein Mobiltelefon habe, welches ein Radio eingebaut hat, ich kann mich kaum noch dagegen wehren, auch wenn ich es nie benutze, muss ich dafür bezahlen, weil ich muss ja privat auch zu Hause, wenn ich kein Fernsehgerät habe oder ein kaputtes Fernsehgerät habe, ohne Antenne auf dem Dach, ohne Schüssel an der Wand, nur ein kaputtes Fernsehgerät in der Ecke stehen habe, dann bin ich gebührenpflichtig, haben unsere Gerichte gesagt. Also der Absurdität, die Krone aufzusetzen, ist schon längst geschehen, das braucht nicht mehr zu geschehen bei uns. Aber man kann sich im Prinzip dagegen wehren.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Es gibt einige Ansätze dazu. Das heißt, man kann natürlich alles abmelden, aber das geht nicht. Als Gewerbetreibender muss ich ja meine Steuererklärung, das wurde festgelegt per Orte dem Mufti, über das Internet, über Elster, an das Finanzamt schicken.
Du musst also Internet haben.
Ja, hier ist ja noch, muss ich einen kleinen Schlenker machen. Elster läuft nur auf Windows-Rechnern. Das heißt, wenn ich Linux habe in meinem Firma, muss ich mir Windows kaufen, damit ich über Elster diese Sachen da schicken kann.
Aber du musst es machen, ja?
Ja, oder? Ja, ich muss es machen. Das nur als kleiner Exkurs. So, das heißt, ich werde vom Staat gezwungen, meine Steuererklärung per internetfähigen Computer, egal ob ich einen Computer brauche in meiner Firma oder nicht, zu senden. Sobald ich einen internetfähigen Computer habe, sagt eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wir speisen da irgendwas ein, ob du das hören und sehen willst oder nicht, spielt keine Rolle, jetzt musst du dafür bezahlen. Mhm. Also eine perfidere Situation kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Aber es gibt einmal eine Firma Interroot. Diese Interroot tritt als Provider auf und die haben mit der GETS schon abgesprochen, dass sie einen Internetzugang haben, bei dem technisch die Rundfunk- und Fernsehangebote der öffentlich-rechtlichen, also nicht RTL und die ganzen privaten Sachen, herausgefiltert werden. Und die GETS hat wohl auch schon zugesagt, dass das so in Ordnung ist. Wer also über diese Firma möglicherweise, die sind über internet.de, die Webseite zu erreichen, Wenn sich da nichts ändert, wird es also die Möglichkeit geben, einen Internetzugang zu haben, bei dem man nicht gebührenpflichtig wird. Denn beim Hotel wird es schon ganz schön heftig, wenn man da mehr als 50 Zimmer hat und 75% der Gebühren bezahlen muss pro Zimmer. Die andere Möglichkeit ist, man kann auch eine Software von der Firma GetzFilter, das wird G-E-Z-Filter geschrieben, bekommen, die mit Werbung versehen für Endverbraucher kostenlos ist, aber die brauchen es normalerweise ja gar nicht. Und für Firmen dann je nach umfangreich, wie man das braucht, 40 oder so und so viel Euro kostet. Diese Software implementiert sich im Betriebssystem. Sie kann nicht deinstalliert werden. Und auch das soll mittlerweile durch Gutachten anerkannt sein, dass wer diese Software installiert hat auf seinem Rechner, keine öffentlich-rechtlichen Programme empfangen kann und demzufolge auch nicht GetzPflichtig wird. Nur,
das sind aber gute Meldungen.
Oder? Es sind gute Meldungen, aber das wird natürlich etwas kosten und man muss letztendlich auch sagen, es werden noch weitere Ausweitungen kommen. Also die GETS darf etwas, so eine Art Rasterfahndung, was die Polizei gar nicht darf. Die wird also in der Lage sein, Daten zusammenzuführen, Daten zu erheben, Einwohnermeldedaten zu recherchieren online, damit man diejenigen, die wirklich versuchen, durch die Lücken zu schlüpfen, noch findet. Es ist eine Organisation, die mir den Eindruck einer bösartigen Krake vermittelt.
Tja, mal sehen, was da draus wird. Wir haben eine Internetseite und die haben wir noch nie eigentlich die Adresse gesagt. Die heißt cc2ausgeschrieben.de und da erfahren Sie das dann auch, dass am 21. Oktober in Gießen in der Fachhochschule ein Practical Linux-Tag ist. Wolfgang, du machst ja alles mit Linux. Fährst du dahin? Um 10 Uhr beginnt es, es sind Vorträge da und wird auch Adriane vorgestellt und Adriane haben wir einen weiteren vorbereitet. Fährst du dahin?
Ich schaff's leider zeitlich nicht. Ich würde gern dahin fahren, aber es geht bei mir nicht. Aber ich habe mir die Sachen im Vorfeld angesehen. Ich habe natürlich auch eine Einladung dazu bekommen. Und es ist eine wirklich interessante Sache. Und Linux sowieso, da gäbe es wahnsinnig viel zu erzählen. Das machen wir mal in einer anderen Sendung. Lass uns erst bei dem Thema bleiben.
Das, was wir gleich darüber berichten werden, das heißt Adriane. Und da bin ich mal gespannt, ob der Name zustande kam, wie bei uns dieser Archibald, dieser Rechner in der Redaktion, der alle Computerclub-Sendungen beinhaltete. Da haben wir lange nachgesucht. Archibald, wie kommen wir darauf? Das hieß Archiv für Bits and Local Data. Und Adriane heißt Audio Desktop Reference Implementation and Networking Environment. Ich bin verbunden per Telefon mit Lars Stetten. Er ist in Gießen. Er ist der Projektleiter von Adriane. Adriane ist übrigens initiiert von Klaus Knopper, der mit der Knoppix-CD. Und Adriane ist seine Ehefrau, die heißt so. Die ist seit dem 15. Lebensjahr blind. Und sie gibt den Namen für dieses Projekt, was für Blinde besonders gut sein wird. Was will dieses Projekt?
Das Projekt Adriane möchte vor allem blinden Benutzern eine einfache Möglichkeit bieten und eine vor allem sehr kostengünstige Möglichkeit bieten, verschiedene Dienste zu nutzen, zum Beispiel im Internet surfen, SMS zu schreiben und zu lesen und verschiedene Dinge, die man einfach alltäglich am Computer macht, auf eine einfache Art und Weise und mit Linux.
Man wundert sich manchmal, wenn man mit Blinden spricht und sagt, sag mal, braucht ihr keine Sprachausgabe? Da sagen die, nein, wir sind von Geburt an blind, wir haben das alles gelernt, wir kommen bestens mit dieser Brei-Zeile aus. Aber es gibt viele, viele, die auch später blind geworden sind oder es nicht so richtig können, damit umzugehen. Für die ist das natürlich eine tolle Sache. Und ich habe gehört von Ihnen, dass so eine Krankenkassenlösung 8, 9, 10.000 Euro kostet. Ja. Und hier diese Lösung kostet? Null?
Die kostet an sich erstmal 0 Euro. Weil sämtliche Software ist freie Software und kann aus dem Internet runtergeladen werden. Und so ist es natürlich eine gute Alternative gegenüber so Krankenkassensystemen, die auch nicht immer ohne weiteres bezahlt werden von den Krankenkassen.
Das hat der Klaus Knopper, hat da maßgeblich dran mitgearbeitet. Und Adriane, also seine Ehefrau, ist natürlich eine gute, ja, wie sagt man dazu?
Sie ist eine gute Testerin, ne? Ja. Also optimale, ich meine, jede gute Software braucht Tests und sie ist natürlich dann die optimale Person, Zielgruppe des Projekts und kann so auch direkt ihm das Feedback geben, wo es hakt, was einfach ein Sehender einfach auch nicht immer so rauskriegen kann.
Ihre Frau ist im Hintergrund, die hat da einen Computer gestartet und wir werden das hören. Wie diese Sprachausgabe, denn darum geht es ja hauptsächlich, dass der Blinde das jetzt als Sprachausgabe hört, was er nicht sieht. Und bin mal gespannt, ob ich es verstehe.
Ja, ich lasse gerne mal hören sozusagen, wie sich es anhört, wenn man im Menü von diesem Adriana-System scrollt. Und wir lassen es einfach mal laufen.
Nutzhilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü. 1. Ins Internet mit dem Profile links. 2. E-Mail lesen und schreiben mit Mut. 3. Chatten mit Irsi. 4. SMS über Handy senden oder empfangen. 5. Multimedia-Video-Audio. 6. Kontaktverwaltung.
Ja. Also mir kommt das sehr schnell vor.
Ja, das ist, klingt erstmal sehr schnell. Aber gerade blinde Nutzer sind ja sehr aufs Gehör fixiert. Und die empfinden das gar nicht als schnell, weil...
Die können das einfach besser hören als ich wahrscheinlich.
Ja, man packt sich da auch sehr schnell an. Ja. Also man möchte ja auch einfach, wenn man so überblickt sozusagen als Sehender, überfliegt man ja auch relativ schnell so ein Menü. Und da möchte man natürlich als Blinder auch sehr relativ schnell die Informationen haben. Man kann einfach das Gehör relativ schnell auch die Informationen aufnehmen.
Ich habe das sowieso mal gehört von Blinden, die sagten, das ist für uns, wie das gesprochen wird, ist das gar nicht so schlimm. Wir können uns da anpassen. Wir hören das alles sehr genau. Und für uns wäre das keine sehr schöne Sprachausgabe. Was ist denn das für eine Sprachausgabe?
Das ist jetzt eine Festival, heißt die. Eine freie Software unter Linux, eine Sprachsynthese-Software, die mit dem Embrola-System als Stimmdatenbank zusammenarbeitet und eigentlich relativ sehr verbreitet in der Linux-Welt unter Blinden, da sie einfach von der Qualität her bei vielen am besten klingt.
Nun ist ja der Klaus Knopper bekannt dafür, dass er gerne so Knoppix-CDs macht, wo alles automatisch aufgespielt wird, installiert wird. Nur hier darf es leider nicht, weil es gibt da ein paar Treiber, die haben irgendwelche komischen Rechte drauf.
Ja,
das ist aber einfach. Wenn der Blinde oder ein Freund von ihm sich das aus dem Internet herausholt, dann ist es eine private Nutzung und dann darf man das.
Genau, die Programme kann man sich, die sind von der Lizenz her so, dass man sie sich ohne Probleme kostenlos aus dem Internet downloaden kann. Man darf sie halt einfach nur nicht auf eine Knoppix packen. Das ist leider sehr ärgerlich. Wir sind auch vom Projekt her ein übergeordnetes Projekt, wo ich der Leiter bin, Linaccess-Projekt, dabei, da was zu entwickeln, so dass es vollkommen...
Kann man mit denen denn nicht reden? Oder sagen die ganz einfach, machen wir nicht?
Das sind teilweise Projekte, wo die Entwickler einfach gar nicht mehr, das sind teilweise alte Uni-Projekte, wo die Leute einfach gar nicht mehr erreichbar sind. Und die haben auch gar kein so richtiges Interesse daran, das jetzt völlig freizugeben. Insofern muss man sich selber was überlegen.
Letzte Frage. Wann können Blinde dieses System benutzen?
Ja, wann können sie es benutzen? Eigentlich sofort. Einfach mit Klaus Knopper in Verbindung setzen oder mit unserem Linaccess-Projekt. Oder
haben Sie eine Adresse im Netz?
Wir haben eine Adresse, www.linaccess.org, wie man spricht, linaccess.org. Sonst kann ich einfach nur auf den Projekt Linux in Gießen verweisen, am 21. Oktober.
Herr Stetten, ich fand das sehr interessant. Tja, ich finde es toll. Schönen Abend noch.
Schönen Abend.
Ich bin jetzt zusammen mit Ulrich Rode. Viele der Zuhörer werden ihn noch kennen aus der Anfangszeit des Computerclubs. Er hat ja mit Wolfgang Rode zusammen mit mir den Club gegründet. 1981 begannen wir und dann einige Jahre warst du ja öfter bei uns. Da wir jetzt beide Rentner sind, wollen wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, so an die Anfangszeit des Computerclubs. Und ich würde sagen, es ist es wert, heutzutage mal darüber zu sprechen, wie wir damals von der Post gegängelt wurden in den 80er Jahren.
Damals war ja schon der Traum, dass man eben diese digitalen Nachrichten, die man auf dem Computerbildschirm sah, sich gegenseitig zuspielen wollte und auch irgendwelche Newsboxen haben wollte, um das Neueste an Software sich runterzuladen oder auch neue Nachrichten zu kommen. Davor stand aber die Post.
Ja, und man kannte auch noch kein Internet natürlich. Das ist ja sehr viel später gekommen.
Nein, die Post hatte ihr posteigenes Netz, das Kupferkabelnetz für das normale Telefon und sie hatte sogenannte Modems. die sie teuer verkaufte. Denn das erste Modem, was ich für unseren Verlag damals angeschafft hatte, das war ein 300-Baud-Modem und kostete 2500 Mark damals. Und das haben wir dann an die erste Mailbox, die öffentlich in der Bundesrepublik ans Netz ging, angeschlossen, den Teledatenservice gegründet. Da konnten sich die Leser der damaligen Zeitschrift MC dann so kleine Programmchen runterladen, die für den CBM oder für den Apple II waren und die dann irgendwas Nützliches auf dem Bildschirm taten.
Ich machte dann den Comcom, der kam kurze Zeit danach und war dann so ungefähr die zweite private Mailbox für die Privatleute in Deutschland. Und wir haben das Modem gemietet. Das waren 50 Mark im Monat.
Ja, ja, so kam die Post zu ihrem Geld als Monopolist. Und dabei war es schon so, dass man in den Anzeigen amerikanischer Zeitschriften Modems sah, die vielleicht so $30 kosteten und die man auch importieren konnte, nur man durfte sie nicht ans Postnetz anschließen. Das war mit strengen Strafen bedroht, trotzdem haben es viele gemacht. Wir als öffentlich-rechtliche und als öffentliche Zeitschrift konnten sowas nicht tun. Wir waren auf 300 Baud festgenagelt und mussten teuer bezahlen.
Es gab auch keine Akustikkoppler, die billig waren, denn die mussten auch abgenommen sein von der Post. In Holland war das anders. In Holland hat man sogar einen Bastelvorschlag mit einem Etikett versehen, dass dieser zugelassen ist. In Deutschland war da nicht dran zu denken.
Ich habe Interviews geführt mit Telekommunikationsspezialisten von der Post, warum denn das alles so kompliziert sei und warum man das nicht machen dürfe. Die haben mich gar nicht verstanden. Die sagten, nein, nein, das ist ein voll definierter Dienst, den die Post anbietet und da darf niemand irgendetwas ans Ende anstricken, was nicht zugelassen ist. Es könnte ja, wenn jemand in so ein Modem pfeift, die Oma, die zufällig abgehoben hat, dann tot umfallen. So war das Argument damals.
Ja, es gab schon tolle Argumente und wir dürfen auch nicht vergessen, dass man ein Telefon damals ja im betriebsbereiten Zustand halten musste. Man konnte nicht einfach was aus der Wand rausziehen, wenn man krank war und kein Klingeln hören wollte. Man konnte es auch nicht irgendwie abstellen, war kein Schalter dran. Denn die Steckdose gab es ja gar nicht damals, das war ja fest verschraubt in der Wand. Und ich hatte da eine gute Idee gehabt, neben dem Telefon war ein Kühlschrank und wenn ich es nicht hören wollte, das Klingeln, stellte ich es in den Kühlschrank. Aber die Post hat gemessen, hat die Anschlüsse gemessen und wenn einer das abmontiert hatte, war die sofort da und hat mit Strafen gedroht.
Ja, eben, so war sie, die Post. Das war ja öffentlich Monopol und niemand durfte an den Drähten der Post irgendetwas ändern. Das hat sich erst ganz viel später zu unserem Vorteil alles neu entwickelt.
Ja, als dann die Post aufgelöst war und es Telekom hieß und da eine Liberalisierung kam.
Ja, ja.
Lass uns mal ein bisschen reden über die Zeit von dem BTX. Das war ja auch nur eine ganz besondere Zeit. Das haben nur ganz wenige Leute damals am Anfang gemacht. Und da kam ja auch dazu, dass wir am Anfang schon eine Flatrate hatten. Und Flatrate heißt ja, es kostete einen Anruf nur im Ortsnetz.
Ja, der kostete allerdings irgendwie sowas 20 Pfennig, glaube ich, mich erinnern zu können. Aber dann konnte man so lange telefonieren, wie man wollte.
Nein, nein.
Im Ort.
Nein, also bei uns mit dem BTX, wir waren da zwar dran, aber nach 3 Wochen hat dann die Post einen Reinigungslauf mit ihren Computern gemacht und hat uns rausgeworfen. Wir waren fürchterlich erbost, dass wir wieder für 20 Pfennig neu einwählen mussten. Aber ansonsten war es tatsächlich so lange, wie man wollte.
Ja, ja, wobei das der Post große Kopfschmerzen gemacht hat, denn die hatten intern ein statistisches Verfahren, wie sie das Telefonierverhalten der Bundesbürger einschätzten und nach denen sie ihre Vermittlungsstellen dann dimensionierten. Und dieses völlig Neue mit den Computern und mit dem BTX, das hat sie irgendwie überrascht, die Statistiker. Das war nicht berechenbar für die und da mussten sie irgendwie mit zurechtkommen. Auf alle Fälle war denen klar, dass man da mit einer Flatrate, also mit Standleitungen über Wählverbindungen, nicht zurechtkommen kann. Und da haben sie es dann eben so gemacht, dass sie die Leute einfach ausgeschmissen haben zwischendurch.
Und das waren dann nachher, kamen dann die Einheiten. Wir haben die Berliner, die haben wir beneidet, weil das viel später kam bei denen. Die Einheiten waren, glaube ich, zuerst 8 Minuten, ging dann runter auf 6 Minuten.
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber irgend sowas war das, ja, ja.
Und es war eine Zeit, wenn ich jetzt mal vorausdenke, da war nicht an ein Telefon-Flatrate zu denken. Das war teuer, alles war teuer.
Also insofern leben wir heute in paradiesischen Zuständen, immer gemessen an dem, was vor 20, 30, 40 Jahren war.
So, damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung.
Ging sehr, sehr schnell.
Ja, wir haben noch nicht mal mehr die Zeit, Zuhörer da reinzunehmen als Stimme.
Aber ein Büb überbehalten und einen Klick auf die Werbung.
Ein Klick, ja, damit verdienen wir Geld. Alles klar. So, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.
Computer Club 2 wurde Ihnen präsentiert vom Heinz-Nixdorf Museumsforum. Erleben Sie vom 25. Oktober bis 1. Mai faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper und die moderne Heilkunst. Die Sonderausstellung Computer und Medizin in Paderborn zeigt Ihnen den Einsatz modernster Computertechnologie in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Über 100 Hightech-Exponate auf 1000 Quadratmetern. Mehr im Internet www.computer-medizin.de.